schönen guten Morgen. Schön, mal wieder hier bei euch zu sein. Ist schon eine Zeit lang her, dass ich hier vorne gestanden habe. Wobei ich eigentlich fast jeden Sonntag irgendwo in der Gemeinde stehe, um das Wort zu verkünden. Es hat sich so ergeben, Gott hat das so geführt und ich bin, auch wenn es manchmal viel Fahrerei ist, sehr glücklich darüber, dass ich das machen darf. Er ist ein wunderbarer Hirt, haben wir gesungen, und das ist wirklich wahr. Und es ist was Wunderschönes, ihm zu dienen, sich da einsetzen zu lassen, wo er sagt, hier will ich dich haben, hier will ich, dass du dienst. Und es ist völlig unabhängig davon, wie lange, was für ein Zeitraum, ob fest oder als Besucher, einfach das weitergeben zu können, was Gott aufs Herz gelegt hat, aus seinem Wort heraus. Ich war letztes Jahr an meinem Geburtstag, habe ich ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich habe im Herbst Geburtstag, im November. Und ist ja immer so das Problem, wie oft höre ich das von Freunden und Verwandten, die sagen, ach, man weiß nicht so richtig, was man dir schenken soll. Ne? Irgendein Buch, das kennst du vielleicht schon, Musik ist immer so eine Sache, ne? Auf die, die wissen, welchen Musikstil, die denken dann auch, der hat bestimmt die CD schon, brauchen wir ihm nicht kaufen. Ich habe ein wunderschönes Geschenk bekommen. Und zwar gibt es einige christliche Autoren, die ich sehr gerne lese. Und mein Lieblingsautor, der hat eine Autorenlesung in Deutschland gemacht. Das ist ein Engländer. Und es gab nur, glaube ich, 4 Orte in diesem letzten Herbst, wo er überhaupt war. Und genau an meinem Geburtstag war er in Frankfurt. Das waren für uns 30 Kilometer, das war nicht weit. Wir haben auch noch Karten gekriegt und wir waren also dort. Adrian Plus, kennen vielleicht einige. Englischer Autor, ist bekannt geworden mit sehr humorvollen Büchern, hat aber auch sehr, sehr tiefgehende, geistlich wichtige Dinge schon in Büchern geschrieben. Und ich musste so dran denken, eine Sache war da, also er hat in Englisch was erzählt, wurde übersetzt und jemand, den man kennt aus dem Fernsehen, ein Komiker, der auch Christ ist, der hat ein Hörbuch, sein wichtigstes oder bekanntestes Buch auf Hörbuch in Deutsch gesprochen, der war auch da und hat das so ein bisschen zum Besten gegeben, so wie das auch auf dem Hörbuch ist. Er beschreibt in seinem allerersten Buch, das er rausgebracht hat, das heißt Tagebuch eines frommen Chaoten, beschreibt er einen Mann aus einer freien Gemeinde, so ein bisschen charismatischer Prägung oder ein bisschen stark charismatischer Prägung, der durch alle Wirren hindurchgeht, durch die man so durchgehen kann. Und viele Christen entdecken vieles davon im eigenen Leben wieder. Unter anderem berichtet er über eines, das fand ich so interessant und lustig. Und zwar hat er ein Buch gelesen, da ging es wieder um den Glauben. Und er wollte ja auch wirklich großen Glauben haben, nicht nur einfachen, großen Glauben wollte er haben. Und dann hat er doch festgestellt, also Glauben, um Berge zu versetzen, das ist vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen bei mir. Und dann hat er sich eine Büroklammer geholt und hat auch tatsächlich gemeint, wenn er intensiv jetzt betet und so, die könnte sich bewegen, ne? Weil Glaube der Berge versetzt. Jesus hat gesagt, wenn ihr Glauben hättet, wie, dann würde und so weiter. Ne? Auch so ein leichtes Missverständnis von dem, was Jesus ausgedrückt hat. Ne? Und dann hat er sich bemüht und hat geglaubt. Und die Büroklammer hat sich nicht bewegt. Dann hat er es nochmal probiert. Nix, Büroklammer hat sich nicht bewegt. Es war es ihm auch peinlich, das jemand zu sagen. Ne? Dann hat er am Abend, als er im Bett lag, neben seiner Frau, hat er ganz vorsichtig mal versucht, mit ihr da ins Gespräch zu kommen und hat gesagt, hast du übrigens von diesem Typen gelesen, der versucht hat, durch den Glauben eine Büroklammer zu versetzen? Und seine Frau, schon ziemlich müde, gähnte nur und sagte, oh, es gibt eine Menge Verrückte da draußen, das stimmt. Das ist ein humorvolles Beispiel, aber ich dachte, das passt so enorm auf das, was es wirklich gibt draußen. Es gibt so viele Sachen, die man da erleben kann, dass Behauptungen aufgestellt werden, die manchmal überdeutlich am Gesamtzeugnis der Schrift vorbeigehen. Und oft nur haarscharf, aber eben vorbei. Und man denkt, Mensch, die Leute haben doch alle eine Bibel, die können doch alle nachlesen. Die müssen doch merken, dass das so gar nicht gemeint ist. Dass das, was sie da sagen, so nicht im Text steht. Da haben sie Interpretationen von irgendwoher übernommen und haben die reingelegt. Und das Interessanteste überhaupt, was ich von Leuten gehört habe, war immer dieser Satz, was soll es denn sonst bedeuten? Ja, was soll es denn sonst bedeuten? Man kriegt's raus, wenn man es liest. Aufmerksam liest, betend liest. Nicht nur drüber geht. Und gleich im Hinterkopf hat, ah ja, das habe ich da in dem Buch schon gelesen. Das bedeutet das und das. Ne? Gottes Wort, das ist entscheidend. Nicht das, was in irgendwelchen Büchern steht. Das, was wirklich drin steht, das ist entscheidend. Festgestellt, Irrtümer, die immer wieder mal so aufkommen. Und es gibt ja so theologische Wellen, die so alle 10, 15 Jahre durchs Land schwappen und in irgendwelchen Gemeinden umherlaufen, sind meistens die gleichen Dinge, heißen dann nur anders. Die kommen meistens daher, dass man die Bibel nicht aufmerksam gelesen hat. Irrtümer aufgrund fehlender Bibelkenntnis. Wie ist sowas möglich? Ja, das liegt wirklich daran, weil man die Schrift nicht wirklich kennt, nicht wirklich liest, sondern eben irgendwas darüber gelesen hat, was ein anderer behauptet hat und das dann übernimmt. Und wir haben sowas, dieses fehlende Lesen, auch schon zur Zeit Jesu gehabt. Jesus ist ja mehrfach von Pharisäern, von Schriftgelehrten irgendwas gefragt worden. Meistens waren es irgendwelche Fangfragen. Hin und wieder auch mal was ehrlich Gemeintes. Und es ist großartig, wie er jedes Mal darauf antwortet. Und es war einmal, dass die Sadduzäer, nicht die Pharisäer, diese andere religiöse große Gruppe, die Einfluss hatte damals, die im Hohen Rat saß und auch schon seit vielen Jahren damals den Hohepriester gestellt hat, die Sadduzäer zu ihm kamen und ihm eine Frage stellten. Und das ist die dämlichste Frage, die Jesus jemals gestellt wurde in den vier Evangelien. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Die Sadduzäer, das war so eine eher liberal-theologische Gruppierung. Die haben an vieles nicht geglaubt, was im Alten Testament ist. Und das Alte Testament ist ja eigentlich so im Groben die Bibel der Juden. Die haben gerade die Tora akzeptiert mit den Auslegungen ihrer eigenen theologischen Richtung. Und alles andere war mit Vorsicht zu genießen. Und deswegen haben sie zum Beispiel auch nicht an Auferstehung geglaubt. Und jetzt kamen sie und dachten, jetzt werden wir ihm eine Frage stellen, mal gucken, wie er darauf reagiert. Und haben gesagt, Meister, da war eine Frau, die ist von einem Mann geheiratet worden und bevor die Kinder hatten, ist der Mann gestorben. Und jetzt sagt ja Mose im Gesetz, damit die Linie erhalten bleibt, dann sollte der Bruder seinem verstorbenen Bruder Nachwuchs zeugen. Und dann hat sie den Bruder geheiratet oder der Bruder hat sie dann genommen und geheiratet. Aber der ist auch gestorben. Und die Familie, da waren 7 Brüder insgesamt und alle haben sie geheiratet. Alle haben sie geheiratet und alle sind sie gestorben. Ich hätte nach dem 3. Bruder gesagt, wenn ich Jesus gewesen wäre, habt ihr mal untersucht, ob es vielleicht am Essen kochen lag. Sowas von Blödes an Frage Jesus zu stellen überhaupt. Ne? 7 Brüder sind alle gestorben und zum Schluss ist die Frau gestorben. Jetzt in der Auferstehung, mit wem ist sie denn dann verheiratet? Ja, und sie haben gedacht, gut, jetzt mal gucken, was er sagt. Also entweder sagt er was, dass seine Anhänger verwundert sind, oder er sagt was, da können wir ihn dann lächerlich machen. Er sagt, wie kann man sowas glauben? Und die Antwort Jesu ist großartig. Ehrlich, knallhart, und manchmal muss man so knallhart sagen. In Markus, Evangelium wird das berichtet, Markus 12, Vers 24. Jesus sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schrift nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Das ist die Antwort, die Jesus ihnen gibt. Er geht gar nicht auf den Blödsinn ein. Sagt später noch was über die Auferstehung, dass sie da eben keine Ahnung haben. Die hätten sie, wenn sie die Schrift kennen würden. Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Ja, und das war's, weil sie das eben nicht kannten. Und mir ist beim Bibelstudium von Buch zu Buch, gerade im Alten Testament, auch so vieles aufgefallen, wo ich denke, Mensch, das hätten doch auch die Schriftgelehrten wissen müssen. Die Texte hatten sie doch im Original. Das hätten sie doch wissen müssen. Wieso haben sie da so schief gelegen in vielem? Es ist ganz einfach, weil sie die Schrift nicht wirklich kannten. Sie kannten die Auslegungen der verschiedenen Rabbiner über die Schrift. Und das ist heute noch so im Judentum. Man kennt vor allen Dingen die Auslegung. Ein guter Freund von mir, der mit einem jüdischen Rabbiner befreundet ist, hat ihn mal gesagt, wie seht ihr das? Guck mal, und eine Stelle aus dem Alten Testament. Und er sagt, ich war schockiert. Obwohl das ein lieber, netter Freund ist. Aber wenn dann seine Vorstellung rauskam, er hat dann erklärt, Rabbi Schmuel von Koblenz hatte früher mal gesagt, und dann zitiert er den Rabbi Schmuel. Nee, ich wollte wissen, wie Jesaja, darum geht's, nicht um Rabbi Schmuel. Ja, ich weiß die Stelle. Warte mal, da hat aber noch Rabbi Isaak von Krakau hat noch was dazu gesagt. Es interessiert alles nicht. Wie siehst du das, was Jesaja hier sagt, nicht was Rabbi XY sagt, ne? Da ist enorm viel über Auslegungen und relativ wenig Kenntnis der Schriften. Das war damals zur Zeit Jesu schon so. Wenn du Daniel zum Beispiel liest, den Propheten Daniel, Kapitel 9, dann siehst du ganz deutlich, wenn der Messias kommt, dann wird er nicht sofort das Reich aufbauen, so wie sie es erwartet haben zu Jesu Zeit. Daniel Kapitel 9 heißt es, der Messias kommt, der Gesalbte kommt und er wird nicht das Reich antreten zu diesem Zeitpunkt. Daniel macht deutlich in seiner Prophetie, das sind 70 Jahrwochen über das Volk Israel gesetzt von Gott. Und nach 69 kommt der Gesalbte, aber er wird nicht das Reich antreten. Er macht sogar deutlich, so wie er es umschreibt in Hebräisch, er wird sterben. Aber dann kommt nochmal später, zu einem Zeitpunkt, den nur Gott weiß, nochmal eine 70. Jahrwoche. Und dann kommt der Gesalbte wieder und dann wird er das Reich aufbauen. Es ist klar und deutlich bei Daniel nachzulesen. Das hätten sie doch wissen müssen. Und trotzdem waren sie der Meinung, nee, der Messias, der muss genau so sein, in dem Bild, das wir uns gemacht haben, nicht anders. Und da passte Jesus nicht rein in das Bild. Das war nicht der Messias, den sie haben wollten, obwohl es der Richtige war. Wie konnten die das behaupten? Die Antwort ist einfach, weil sie die Schrift eigentlich nicht wirklich kannten. Sie kannten nur die Schriftdeutung ihres religiösen Systems. Der Prophet Zacharia schreibt diese bekannten Worte, sie werden den sehen, den sie durchstochen haben, nämlich dann, wenn der Messias wiederkommt, am Ende dieser 70. Jahrwoche aus Daniel. Sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. Hier geht es um die Erkenntnis der Juden eben zu dieser Zeit, dass Jesus eben doch der Messias ist. Aber die Stelle wird von jüdischen Gelehrten entweder gar nicht beachtet oder uminterpretiert. Man legt sowieso gerne aus, überall da, wo im Alten Testament vom Sohn Gottes die Rede ist, da ist das Volk mit gemeint, Volk Israel, ne? Nicht der Messias. Obwohl, es gibt genügend Stellen, die dem widersprechen würden. Ne? Oder noch deutlicher, bleiben wir in der Zeit Jesu. Im Hohen Rat, dem Nikodemus, ist gesagt worden von den anderen, in Galiläa ist noch nie ein Prophet aufgestanden. Kennt ihr die Stelle, ne? Wurde sagen, in Galiläa ist noch nie ein Prophet aufgestanden. Komisch, da der Prophet Jona seinen Heimatort irgendwo nördlich von Nazareth hatte, aus einem Stamm ist, dessen Siedlungsgebiet in Galiläa liegt. Das ist auch einer, ist noch nie ein Prophet aufgestanden. Also war Jona kein Prophet oder was, ne? Oder Nahum, dieser eine kleine Prophet, von dem wir auch ein kleines Buch haben, Nahum. Die Stadt, die wir gerne in Deutsch falsch aussprechen als Kapernaum, das klingt so schön lateinisch, heißt eigentlich Kafer Nahum, Ort des Nahum. Es ist sonst kein anderer Nahum in der Schrift bekannt und in der hebräischen Geschichte von großer Bedeutung, außer der Prophet, ne? Ort des Nahum. Und wahrscheinlich kommt er eben auch, sein Stamm war auch einer, der dort oben gesiedelt hat, am See Genezareth, also in Galiläa. Diese Texte, die hatten die Schriftgelehrten doch auf. Warum haben sie nicht darauf geachtet? Weil sie ihre fertigen Erklärungen hatten und die Schrift selbst so nicht kannten. Das ist leider der Fall. Also immer vorsichtig sein mit Interpretationen aus der Schrift. Am besten nachlesen. Ja? Wirklich lesen, beten, lesen. Herr, ist es das? Was da ist. Ich denke an eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig gewesen für mich. Ich war 1994 in Siegen bei einer Pastorenkonferenz in der Calvary und da war John Corson da und hat unter anderem einen Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben, den werde ich auch nie vergessen. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich am Vorbereiten bin, eine Predigt oder eine Bibelarbeit, bevor ich Auslegungen zu Rate ziehe, da bitte ich Gott und lese die Stelle, wenn es sein muss, 20 Mal. Dass er es mir aufschließt. Hinterher, sagt, ich habe nichts gegen Auslegung, aber nicht zuerst, nicht das Wichtigste, sondern sein Wort, dass er selbst reden kann. Wir haben direkten Zugang zu ihm und er kann direkt zu uns reden und er redet durch sein Wort zu uns. Es gibt so ein schönes altes Sonntagsschullied, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das heißt, lies die Bibel, bet jeden Tag. Ich dachte, manchmal sind so die ganz einfachen Aussagen so treffend und so richtig. Lies. Und du begegnest ihm. Das ist entscheidend. Bet jeden Tag. Er ist da. Du hast direkten Zugang. So, der Text, der mir auf dem Herzen liegt heute Morgen, er ist aus dem Kolosserbrief. Paulus schrieb an die Gemeinde in Kolossee in Kleinasien ein paar sehr, sehr wichtige Sachen. Und ich möchte etwas mit euch teilen. In diesem Text, den wir lesen, da werden uns ein paar Superlativen begegnen. Und ich weiß, das ist in unserer heutigen Zeit sowieso Superlativen haben wir überall, da ist nichts super mehr dran. brauchst du nur am Montag oder meistens kriegst du es ja Sonntag in den Briefkasten gesteckt, die Werbung für nächste Woche sehen. Da hast du gigantische Angebote. Ne? Nicht ein Sonderangebot für nächste Woche, nein, gigantische Angebote. Ne? Oder alles muss raus. Ja? Ja, wenn alles raus ist, ist nichts mehr da. Ne? Die wollen halt so viel wie möglich verkaufen, darum geht's. Ne? Das ist das. Also Superlativen werden eigentlich so ein bisschen in unserer heutigen Gesellschaft missbraucht von der Werbung, ne? So dass sie gar nicht mehr so die Wirkung haben, die sie eigentlich haben sollten. Und es kommt in dem Text auch etwas vor über Geheimnis. Begriff Geheimnis. In der damaligen Welt gab es Mysterienkulte. Die haben immer von Geheimnissen gesprochen. Nur wer bei uns ist, nur die Eingeweihten, die haben wirklich Durchblick. Denn die sind eingeweiht in das Mysterium, in das Geheimnis. Das heißt so viel wie, also komm zu uns, sonst hast du keine Ahnung. Ne? Bist du außen vor, bist nicht up to date, ne? bist nicht cool. Musst bei uns sein, dann hast du das. Ne? Und bei Paulus kommt so richtig deutlich raus, bei Gott gibt es auch ein Geheimnis. Aber das ist nicht für Eingeweihte, für einen kleinen Zirkel, so abgeschlossen, die genug Geld bezahlt haben, dass sie Mitglied werden dürfen. Das ist für alle, das soll allen bekannt gemacht werden, dieses Geheimnis Gottes. Das soll bekannt gemacht werden, das sollen alle wissen. Darum geht's hier. Das ist so wunderbar. Kolosser 1 und wir lesen von Vers 15 ab. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Bis dahin erstmal. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Was für eine klare, deutliche Aussage. Als Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat, kurz bevor er gefangen genommen wurde und ans Kreuz ging, da hat er ihnen nochmal ein paar wichtige Dinge gesagt. Und Johannes ist der von den vier Evangelisten, der das am deutlichsten hervorhebt. Und er zeigt auch deutlich, dass obwohl sie 3 Jahre mit Jesus zusammen waren, nicht alle wirklich da schon alles kapiert hatten. Denn Jesus spricht davon, er geht zum Vater. Und es ist der Jünger Philippus, der sagt, Johannes 14, könnt ihr es nachlesen, der sagt, oh ja, zeig uns den Vater, Herr. Und Jesus muss sagen, und ich finde, er klingt im Moment auch ein bisschen frustriert in der Stelle, er sagt, Philippus, 3 Jahre bist du mit mir schon zusammen. Hast du es immer noch nicht kapiert? Wer mich sieht, sieht den Vater. So wie ich bin, so ist der Vater. Jesus ist wirklich das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn jemand wissen will, wie Gott wirklich ist, er muss Jesus anschauen, er muss wissen, wie Jesus ist. Er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Und das sagt auch hier Paulus den Kolossern ganz deutlich. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und nicht nur das, in ihm ist alles geschaffen. Er ist Gott. Wir haben gleich im allerersten Vers, der Bibel, nämlich 1. Mose 1, haben wir es in Hebräisch viel deutlicher stehen als in Deutsch. Wir lesen, im Anfang schuf Gott. In Hebräisch heißt es Bereshit Elohim Bara. Bereshit heißt im Anfang, Elohim ist Gott in der Mehrzahl. Nicht Götter, das ist eine andere Form, Gott in der Mehrzahl. Und Bara heißt schaffen, aber wieder in Einzahl. Das ist interessant, das haben wir in der deutschen Sprache ja nicht so, diese Aufteilung, ne? Im Anfang schuf Gott in der Mehrzahl, aber er schuf eben in der Einzahl. Gott schuf. Diese verbundene Einheit, das, was wir Dreieinigkeit nennen, das kommt da schon deutlich raus. Und wir lesen durch das Wort, er schuf, er sprach. Durch sein Wort ist alles entstanden. Und Johannes schreibt dann im Anfang seines Evangeliums, das Wort ist Fleisch geworden. Gott ist in diese Welt gekommen. Im Anfang. überhaupt auch eine interessante Stelle. Da kann man auch sehen, dass manchmal Übersetzungen wirklich fehlerhaft sind. Ich neige gerne mal dazu, wenn ich irgendwo eine Andacht halte oder eine Predigt und es ist ein Text, der in Lutherdeutsch oder auch in Elberfelder, so die gängigen Übersetzungen, die wir in Deutsch haben, immer noch ein bisschen alt klingt, weil da Begriffe drin vorkommen, Worte, die heute in der Umgangssprache nicht mehr vorkommen, mal zu schauen, was machen denn die modernen Übertragungen? Also Hoffnung für alle und sowas. Ne? Wie klingt das da? Und da ist mir schon oft aufgefallen, es klingt vom Deutschen her ganz gut, aber der Inhalt hat nachgelassen. Es ist nicht mehr ganz genau die Aussage, die eigentlich drinsteht. Und hier haben wir gerade an der Stelle etwas. Da heißt es nämlich, im Anfang schuf er, und dann heißt es plötzlich, und die Erde war wüst und leer. Und bei den modernen Übertragungen steht manchmal sogar, aber die Erde war noch wüst und leer. Und ich dachte, Menschenskinder, da hast du wieder das gleiche Bild. Wenn die Leute die Bibel kennen würden, die diese übersetzen, dann müssten sie eigentlich merken, Moment, das kann ich so nicht übersetzen, das stimmt nicht. Nein. Denn die Erde war nicht am Anfang wüst und leer. Gott hat geschaffen und Gott hat gut geschaffen. Sie ist wüst und leer geworden. Ja, da ist ausnahmsweise mal die alte Luther-Übersetzung noch die beste deutsche Übersetzung, die wir haben. Die hat nämlich ein Wort da drin, das gibt's im Deutschen heute im Gebrauch gar nicht mehr. Das Wörtchen ward, hinten mit einem D, nicht mit T, so wie der Franke sagen würde, mit dem weichen D, nicht mit dem harten. Ward, das liegt mehr an dem, was wir heute gebrauchen mit wurde, aber trotzdem nicht genau das Gleiche. Da liegt Entwicklung in sich selbst drin. Es ist dahin gekommen. Das heißt nicht, Gott hat es so gelassen oder so gemacht, dass es wüst und leer war. Er schuf und er schuf gut. Und ich habe eine Zeit lang wirklich darum gebetet, dass Gott mir da auch eine Antwort aus seinem Wort gibt. Das ist schon Jahre her, hatte sie mir geschenkt beim Lesen in Jesaja. Dachte ich auf einmal, Mensch, da steht's. Das ist die Antwort darauf. Denn Jesaja schreibt an einer anderen Stelle in Jesaja 45, denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Und das Wort im Hebräischen, das hier mit Einöde übersetzt ist, ist das Wort Tohu. Und genau das gleiche Wort haben wir hier, gleich am Anfang von 1. Mose. Wenn es heißt, die Erde war wüst und leer, sie war Tohu, war Bohu. Das kennt man meistens nur die Eltern, wenn sie ins Kinderzimmer reinkommen und sagen, was ist hier für ein Tohu, war Bohu. Aber das kommt aus dem Hebräischen, Tohu, wüst. Und hier sagt Jesaja, nein, er hat sie nicht wüst geschaffen. Also stimmt die Übersetzung, die übersetzt, sie ist wüst und leer geworden. Es wird nicht beschrieben, wie das gekommen ist. Aber das ist eben auch deutlich. In ihm, in Jesus, ist alles geschaffen und Gott hat alles gut geschaffen. Und alles besteht auch durch ihn, sagt Paulus hier den Kolossern. Alles besteht durch ihn, Vers 17. Es gibt ja bei vielen Leuten so ein bisschen Angst, wenn sie mal in der Offenbarung lesen oder irgendwas aus der Offenbarung hören, über die ganzen Katastrophen, die über die Erde kommen, ne? Und Leute, die Gott nicht wirklich kennen, die sagen dann schon, wie kann ein Gott der Liebe sowas zulassen, dass solche Katastrophen kommen? Ne? Der Punkt ist einfach der, da ist ein Missverständnis auch bei den Leuten da. Gott ist ein Gott der Liebe. Und das hat er mehrfach deutlich gezeigt. Er hat sein Liebstes gegeben. Und er ist gnädig und er ist langmütig. Langsam zum Zorn, haben wir heute Morgen schon gehört. Ja. Gott bewahrt die Erde. Dass die Katastrophen kommen, das kannst du eher so sehen, dass er seine Hand dann wegzieht, die vorher bewahrt. Jetzt lässt er bestehen, er bewahrt. Er ist nicht nur Schöpfer, er ist auch Erhalter. Und da sagt er hier, alles besteht durch ihn. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Anfang des Jahres, ich glaube, das war gerade Übergang von Februar zu März, in dieser Nacht kam ein Meteorit über den Bodensee runter. Auf der Schweizer Seite haben sie eine Aufnahme gemacht davon, ne? Auf Video. Die ist aber nur einmal gezeigt worden. Ich habe hinterher gedacht, vielleicht um die Leute nicht zu ängstigen. Ne? weil ja alle denken, ach, das läuft alles wunderbar, braucht keinen Gott, es geht alles von selbst, ne? Alles Zufall, alles läuft prima und so weiter. Und erst wenn man merkt, Mensch, es kann eine Katastrophe geben auch mal, ne? Katastrophen sind durchaus möglich, erst dann ist es ein bisschen anders. Dann fangen einige an nachzudenken, nicht immer zum Positiven. Aber jedenfalls, ich habe diese Aufnahme gesehen, die sie dann am nächsten Tag gezeigt haben, ne? Du hast erst so diese typischen dunklen Eindruck von der Nacht gehabt und auf einmal gab es einen riesigen Blitz. Es muss so ein großer Meteorit gewesen sein, dass er erst im unteren Bereich der Atmosphäre explodiert ist. Da gab es so einen riesigen Blitz, das ganze Bild war plötzlich grellweiß, ne, für einen Moment. Und in einer anderen Aufnahme von der NASA, die man erst nicht rausgeben wollte, die aus irgendeinem Grund doch veröffentlicht wurde, dann konnte man sehen, da haben sie mal einen Meteoriten aufgenommen, der ist in der oberen Atmosphäre durchgerauscht, ne? Also gerade an der Erde so vorbei. Das sah im ersten Augenblick so aus wie ein tieffliegendes Flugzeug, ne? War aber ganz weit oben in der Atmosphäre, da wo du ein Flugzeug nur so winzig klein sehen würdest, ne? Und hast richtig hier so einen großen Ball gesehen, der durch die Atmosphäre gesaust ist. Dass du denkst, wenn der so 500.000 Kilometer entfernt, als er losgeflogen ist oder als er auf dem Weg war, irgendwie eine ganz kleine Abweichung von 0, noch was Grad gehabt hätte, dann hätte er die Erde voll treffen können, ne? Gott bewahrt. Er ist der, der bestehen lässt. Und Paulus macht deutlich, es ist Jesus, er ist Gott. Er hat alles geschaffen und alles besteht durch ihn. Er ist nicht irgendein Religionsstifter. Er ist Gottes Sohn. Das macht er hier deutlich. Und er ist das Haupt des Leibes, Vers 18. Und in ihm hat Gott uns alles gegeben, was wirklich wichtig für unser Leben ist. Die ganze Fülle in ihm, sagt er deutlich hier in Vers 19. Er ist das Haupt und ohne ihn ist die ganze Sache nichts. Ich habe in Sinsheim in der Gemeinde mal darüber gepredigt, was Gemeinde ist. Und das habe ich angefangen, indem ich gesagt habe, kennt ihr oder wisst ihr, wie viele Nullen eine, was hatte ich gesagt, Oktillion? Nee, noch was Größeres. Es gibt ja so diese Zahlen, die unheimlich viele Nullen haben, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gefragt habe. Jedenfalls eine Zahl mit sehr vielen Nullen. Ne? Und einer hat so in etwa gewusst, ne? Mathematiker. Und ich sagte, und genau so ist Gemeinde. Ne? Wir bestehen aus lauter Nullen. Aber es ist eine Eins davor und die ist entscheidend. Und dann macht das aus einem Berg von Nullen plötzlich eine wahnsinnig große Zahl, die plötzlich Bedeutung hat. Ne? Diese Eins macht's aus, die vorne steht. Das Haupt macht es aus, damit es überhaupt ein funktionierender Leib ist. Wir wissen alle, ein Körper, der keinen Kopf mehr hat, der ist eh tot. Ne? Ja, er ist das Haupt des Leibes. Er ist der Entscheidende. Und Paulus macht deutlich in Vers 20, und Versöhnung gibt's auch nur in ihm. Gott hat das so eingerichtet, alles mit sich zu versöhnen. In ihm, durch ihn ist das möglich. Und es gibt keinen anderen Weg. Jesus hat gefragt im Garten Gethsemane, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass doch den Kelch an mir vorbeigehen. Wenn es einen anderen Weg gibt, wenn nicht, dann soll es so sein, wie du es haben willst. Es gab keinen anderen Weg. Er musste diesen Weg ans Kreuz gehen, uns zu erlösen. Keinen anderen Weg. Und damit ist eigentlich auch jede Philosophie, die irgendwie so eine mögliche Selbstverbesserung, Selbsterlösung verspricht oder so, im Grunde genommen Blasphemie, nichts anderes. Es gibt keinen anderen Weg als diesen. Das ist der einzige. Mir hat mal eine Politikerin, die im Hessischen Landtag damals saß, die hatte ich kennengelernt bei einem Seminar, bei so einer Podiumsdiskussion, wo ich dabei war. Und weil sie sagt, der Mann ist Pfarrer, dann schicke ich dem mal was Interessantes zu. Dann hat sie von einem guten Freund ein Buch über Theologie mir zugeschickt. War zum Glück nicht so dick, das Buch, weil es stand auch nichts Gescheites drin im Grunde. Jedenfalls, da hat jemand, der so aus frei religiösem Hintergrund kam, einfach diese Idee aufgebaut, diese Philosophie reingesetzt. Es gab in der Menschheitsgeschichte am Anfang so diesen Pantheismus weit verbreitet, ne? Also Gott, das Göttliche, Götter ist überall, ne? Deswegen die Naturreligionen beten so manchmal eine Wurzel von einem Baum an und was weiß ich, ne? Und dann gab es Weiterentwicklung in der Menschheit, hat er beschrieben. Und dann hat man das mehr personifiziert. Und dann hat man viele Götter gehabt, das ist der Polytheismus. Ne? Hat man heute noch in Indien und in solchen Religionen, die viele, viele Götter haben, eine ganze Götterwelt. Und das wurde dann nochmal verfeinert in der Entwicklung, also sehr, sehr stark geprägt von der Evolution, von dem Gedanken, ne, war das Ganze bei ihm. Hat sie das weiterentwickelt. Und dann wurden es halt weniger, da gab es so eine Art Götterfamilie, wie bei den Griechen und Römern, ne, Zeus und so weiter. Und wenn du da guckst, die waren alle sehr, sehr menschlich, ne. Wenn die Menschen Dummheiten gemacht haben, die Götter haben das ihnen vorgemacht dann, ne? Das war die Legitimation für die eigenen Dummheiten dann, ne? Wenn einer seine Frau betrogen hat und hat was mit einer anderen gehabt, hat Zeus auch schon, er hat sie sogar als Schwan verkleidet, um die Leder zu verführen, ne? Also so ein Blödsinn. Und dann schreibt er, gab es nochmal eine Weiterentwicklung, dann hat man nur noch einen Gott gehabt, das war dann der Monotheismus, ne? Also Christentum, Judentum, Islam, das sind ja die drei großen monotheistischen Weltreligionen. Und die nächste Stufe, schrieb er in seinem Buch, die dann kam, das war, als man entdeckt hat, ach, es gibt eigentlich gar keinen Gott, sondern das ist das Göttliche in uns allen, ja, das in uns steckt. Und dann war er immer noch nicht fertig. Er hat dann noch prognostiziert, wie es weitergeht. Und dann dachte ich, ach, guck mal an, das haben wir in der Bibel ganz am Anfang, ne? Sagt er, und irgendwann wird man erkennen, es ist gar nicht das, was in uns steckt, sondern in Wahrheit, wir sind Gott, ja. Ja, ihr werdet sein wie Gott, hat die Schlange schon gesagt, ne? Isst du mal ruhig davon, hör mal nicht auf das, was Gott dir gesagt hat. Du wirst es erkennen, ihr werdet selbst sein wie Gott, ne? Also das war in dieser Philosophie drin. Nein, Versöhnung, wirkliches Leben, gibt's nur durch einen. Das hat Gott so festgesetzt, sagt Paulus hier ganz deutlich, den Kolossern. Er hat uns in ihm, in Jesus, in seinem Sohn, alles geschenkt, was wirklich wichtig ist. Geschenkt. Wir mussten es uns nicht selbst erkaufen. Geschenkt. Wir haben ihm unser altes, kaputtes Leben anvertraut und er hat was Neues draus gemacht. Und in ihm haben wir all dieses Wunderbare von Gott. Und es gibt auch nur eine einzige Bedingung, von der Paulus hier schreibt, die man da hat, von Vers 21, nochmal ein paar Verse. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, bin. Das rausgehört, eine einzige Bedingung, sofern ihr fest bleibt, sofern ihr gegründet bleibt, sofern ihr an ihm bleibt. Das ist das alles, alles, was wir zu tun haben. An ihm bleiben. Nicht irgendwo hin und her hüpfen. Nein. Das ist Käse. Jemand hat mal gesagt, oh, man muss ja in der modernen Welt, da muss man sich ja informieren, was es sonst noch gibt und so weiter. Wenn du weißt, was wirklich gut ist, was wirklich das Beste ist, halte das fest. Ist wurscht, ob das Leute modern oder altmodisch als solches ansehen, ist völlig egal. Wichtig ist, ich habe das Gute gefunden und das halte ich fest. Und das ist Jesus. An dem festhalten. Er ist der Entscheidende. Mit ihm haben wir alles. Wenn wir etwas wirklich Gutes gefunden haben, dann halten wir fest. Auch wenn das Drumherum uns vielleicht in Turbulenzen wirft. Das Beste, was Gott uns gegeben hat, daran festhalten, das ist wirklich entscheidend. Geh noch mal ein Stück weiter in Kapitel 2, gleich die ersten Verse. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Sagte anfangs ja damals in dieser Welt, als die Apostel unterwegs waren, da gab es diese Mysterienkulte und so weiter. Und es gab eine große religiöse Bewegung, so könnte man es ausdrücken, die es damals in der griechisch-römischen Welt gab. Mit der hat Johannes zu tun gehabt, mit der hat Paulus zu tun gehabt. Und die bekämpfen sie auch klar und deutlich mit ihrer Lehre. Das war die sogenannte Gnosis. Gnosis heißt so viel übersetzt wie Erkenntnis, ne? Die hatten auch so die Meinung, ne, nur wer unsere Erkenntnis hat, der hat die richtige Erkenntnis. Wir sind praktisch die Leute mit der Erkenntnis. Es war auch so eine Geheimlehre. Mischung aus verschiedensten Quellen, Religionen und Philosophien heraus. Mir ist wieder in Erinnerung gekommen, ich war gerade einige Jahre gläubig, damals in der Zeit der Jesus People, und wir hatten in Frankfurt junge Leute evangelisiert, Musik gemacht auf der Straße und mit ihnen gesprochen. Und damals gab's so eine Bewegung, die kam aus Indien, die ist aufgekommen, so als Gegenbewegung. Die wollten auch junge Leute kriegen für ihre Sache, ne? Und da hatte ich mal mit welchen gesprochen. Ich glaube, die gibt's heute gar nicht mehr. Die haben sich aufgelöst, wie so vieles, was da gekommen ist. Es kommt aber ständig was Neues auch, ne? Ich weiß mal, irgendwie ein Guru-Ma-Dingsbums war das, ne? Und ihr Thema war immer auch, weißt du, wir haben Knowledge. Knowledge haben sie. Ja. Da war überhaupt nichts an Knowledge drin, ne? Das ist klar. Aber sie haben das so genannt und waren auch der Meinung, du kannst da mit deinem Jesus überhaupt nicht mitreden über diese Themen. Denn dir fehlt Knowledge, das haben nur wir. Ne? So diese Haltung. Ich meine, die hatten einen an der Waffel, das war die Tatsache. Aber okay, irgendwie vielleicht standen sie auch unter Drogen. Ne? Das war irgendwie so Gnosis indisch. Steht beim Inder auf der Karte unter Nummer 42 mit Reis. Ne? Also der letzte Blödsinn, was da manchmal durch die Gegend läuft. Nein, er ist Gottes Weisheit. In ihm, in Jesus, liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze. Da brauchst du nicht irgendwo anders suchen. Brauchst du nicht. In ihm liegt das alles. Gail Irwin hat mal ein schönes Beispiel gebracht von, er sagt, er hat im TV hat er sich so eine Sendung angeguckt, Dokumentation über die Schatzsucher, die modernen, ne? Die also auf alten Karten und alten Berichten wussten, oh, in der Zeit der Spanier, als die mit ihren Schiffen da durch die Gegend gefahren sind, da sind ein paar gesunken, so irgendwie in Küstennähe, und die waren wahrscheinlich beladen mit Gold aus Mexiko oder sonst Südamerika, ne? Ist nie gefunden worden, und dann suchen sie, ob sie es irgendwie rauskriegen, und unternehmen dann Expeditionen, um dieses Wrack zu finden und die Schätze zu heben, ne? Und er sagt, ihn hat fasziniert der Gedanke, wie schaffen die das, dass die das finden? Ne, wenn du am Strand stehst und guckst raus auf den Ozean, du siehst bis zum Horizont eh nur Wasser. Ne? Jetzt, wenn du nicht genau weißt, wie viel Kilometer vom Strand ist das gesunken und war das wirklich auf diesem Breitengrad, dann hast du ja Millionen, was weiß ich, du hast ein riesiges Gebiet, an Tausende von Quadratkilometern, wo das hätte sein können. Und er sagt sich, wie schaffen die das, dass die das finden? Und er sagt, ich weiß es. Und das wird ihn berühmt machen, wenn er das bekannt gibt, ne, wie man das finden kann. Und es war eigentlich sehr einfach, was er sagte. Er sagte, die graben an der richtigen Stelle. Ne, das ist das. Sie suchen nicht an der falschen, deswegen finden sie. Wenn du an der richtigen Stelle gräbst, findest du auch. Und so ist es eigentlich im Geistlichen. Wenn du bei Jesus bist und dich von ihm bereichern lässt, wenn er dir gibt, was er für dich hat, dann hast du wirklich was Wunderbares, dann hast du Schätze geistliche. Wenn du irgendwo suchst, bei der Philosophie oder da oder so, das ist meistens frustrierend, weil dann kommst du doch irgendwo ins Leere. Ne? Kannst du graben, graben, graben und kommst nicht zum Ziel. Aber hier in seinem Wort, da begegnet er uns, da findet man. Ich habe einen Bericht, Video und auch ein Fachliteratur über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Da gibt es einen christlichen Wissenschaftler in Schweden, Professor Möller, ist eigentlich vom Beruf her Forensiker und Meeresbiologe, aber eben als Christ, hat sich auch als junger Mann schon bekehrt, war er immer an dem Gedanken, man muss doch bei den Dingen, die berichtet werden im Alten Testament, wenn die Archäologen da suchen, die müssen doch was finden. Ne? Das Problem ist, viele Archäologen suchen nicht anhand der Bibel. Die suchen anhand von anderen Maßgaben. Und dann finden sie auch manchmal was, aber nicht immer. Aber wenn du genau sie an die Bibel hältst, dann findest du eigentlich immer irgendwas. Ne? Und ihn hat das gewundert, dass vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, dass es keine Spuren gibt, die Archäologen finden. Ja, ist ein Mann, der ist Hobbyarchäologe eigentlich, hätte auch Archäologie studieren können, aber hat sich dann für Meeresbiologie entschieden. Und er hat das verfolgt und alles, was es da so an Dokumentationen gibt von den Archäologen, die das mal untersuchen wollten, die haben also 3 oder 4 verschiedene Plätze im Golf von Suez, wo das, wenn der Durchzug durchs Meer wirklich ist, wenn das stimmt, was in der Bibel steht, dann müsste da irgendwas zu finden sein, und da war nichts zu finden. Und da waren natürlich die Gegner gleich da und haben gesagt, na siehst du, das sind alles Märchen oder so, ne, was da steht. Sonst hätte man ja was gefunden. Ne. Und in der Zeit, als Israel den Sinai besetzt hatte, da hat ein israelischer Archäologe am Berg Sinai gesucht, ob es irgendwelche Spuren gibt von dem Aufenthalt des Volkes Israel damals dort. Hat auch nichts gefunden. Ne. Hat auch wieder die Leute, die alles belächeln, dann so ein bisschen gefördert. Und er sagt, das kann aber nicht stimmen. Dann haben sie an der falschen Stelle gesucht. Ne. Das hat ihn nicht mehr losgelassen. Weil Gottes Wort hat sich immer bestätigt. Und dann muss da auch was sein. Und dann hat er intensiv gelesen und hat festgestellt, Mensch, im Grunde genommen, wenn das die Plätze sein sollen, die ja nicht so genau beschrieben sind, aber wenn das die Plätze sein wollen, wo die gesucht haben, dann muss das Volk ja gerade am Anfang des Auszugs unglaublich gedründelt haben. Vielleicht tagelang einfach an einem Platz geblieben, bevor sie wieder ein paar Schritte weitergegangen sind. Und nach dem Durchzug durchs Meer unglaublich schnell gerannt sein plötzlich, ne, damit das alles so hinkommt. Und er sagt sich, vielleicht sind das nicht die Plätze, die man jahrhundertelang dafür gehalten hat. Vielleicht ist das, was in der Bibel geschrieben ist, an anderen Plätzen. Und dann hat er Forschung unternommen auf eigene Kosten und hat im Golf von Aqaba, das ist der andere Arm vom Roten Meer, eine Stelle gefunden, da ist der Erdboden und im Meer von beiden Seiten plötzlich wie aufgeschüttet und hat als Meeresbiologe untersucht und hat, wie kann das sein? Du Erdseebeben vielleicht oder sowas? Ne? Unerklärlich. Es müssten ja riesige Wassermassen von beiden Seiten mit Wucht plötzlich gekommen sein, die so viel vom Boden mitgeschwemmt haben, dass da in der Mitte sowas wie so eine Furche ist, ne? Wie so eine Furt. Obwohl es tief ist, kannst du nicht drauf stehen, ne? Und er sagte, Moment mal, das Meer hatte sich doch geteilt, ne, bei Mose. Mose hat doch gesagt bekommen, berühr das Meer und es hat sich geteilt. Und als die Ägypter kamen, ist es dann wieder zusammengegangen. Ne. Und er hat dann sich Genehmigung geholt, dass er Tauchexpeditionen machen kann und hat in der Tat Knochen mitgebracht von Pferden und Menschen, forensisch untersucht, 3.500 Jahre alt, hat Aufnahmen gemacht von Korallen, die ganz seltsam gebildet sind, hat dann einer rumgekloppt, obwohl das verboten ist, hätte er in Ägypten ins Gefängnis für kommen können. Hat festgestellt, da ist Metall drin. Sieht so rund aus, genau wie auf den Bildern der ägyptischen Streitwagen, die du irgendwo an alten Tempeln noch siehst. Ne? Hat eigentlich die Stelle gefunden und hat gesagt, Gottes Wort bestätigt sich immer, das ist so. Du musst nur an der richtigen Stelle suchen. Ne? Und so ist es im übertragenen Sinn, geistlich. Wenn du geistlich etwas haben willst von Gott, du findest es in Jesus, du findest es in seinem Wort, nicht irgendwo sonst. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, die sind in ihm zu finden. In ihm. Jeder Versuch, Jesus irgendwie mit philosophischen Überlegungen zusammenzumischen, damit er moderner oder kultiger ist oder sowas, das ist einfach Blödsinn. Das ist nicht cool. Das ist ein anderes Wort mit 4 Buchstaben, wo 2 O in der Mitte sind. In ihm haben wir wirklich alles. Im März, es gibt im Rhein-Main-Gebiet so eine christliche Initiative, gemeinsam für Rhein-Main, die versuchen will, dass die Gemeinden sich untereinander kennenlernen, auch dass man weiß, welche Einrichtungen christlich geführt es gibt, sodass praktisch wie so ein Netzwerk da ist. Wenn irgendeiner Gemeinde mal ein Problem ist und man sagt, wer kann helfen, dass man weiß, ah, guck mal, es gibt sogar ganz in der Nähe gibt's christliche Werke und christliche Einrichtungen, vielleicht können die einem einen Rat geben oder einen Tipp, wo man sich hinwenden kann, sodass da mehr Bekanntheit ist. Und die machen zweimal im Jahr einen Gebetstag für Pastoren und Mitarbeiter, und haben dann auch immer irgendwie einen Gastredner noch eingeladen zu einem bestimmten Thema. Und jetzt im März hatte der Leiter als Gastredner einen Religionswissenschaftler eingeladen aus der Region. Und zwar wollte er selbst, der Leiter, einfach mal wissen, statistisch genau festgelegt, untersucht, wie sieht's denn im Rhein-Main-Gebiet aus mit der Entwicklung auf religiösem Gebiet. Was nimmt da besonders zu? Wo sind Schwachpunkte und so weiter? Es gibt ja Statistiker, die alles statistisch erfassen. Ne? Und die Religionswissenschaftler machen sowas. Und hat er ihn eingeladen. Wahrscheinlich hat er selbst gedacht, man hört immer so viel von Buddhismus, das soll angeblich zunehmen. Ne? Brauche ja bloß irgendeinen Schauspieler in Hollywood erklären, er ist jetzt Buddhist. und so weiter. Dann gibt es die ganzen Fans, die wollen auch gleich Buddhisten werden, ne? Und sowas gibt es so Wellen auch da, ne? Oder das können ja sein hier Islam, ne? Wenn immer mehr Türken ins Land kommen und immer mehr Leute aus der arabischen Welt und gerade so Rhein-Main-Gebiet, was ja strukturstärker ist, vielleicht nimmt der Islam zu, als wollte er einfach mal von einem Fachmann wissen. Und der gute Mann hat einen interessanten, guten Vortrag gehalten und ist dann auf diese Frage noch eingegangen, die ihm ja da gestellt wurde. Welche Religion wächst am meisten oder am stärksten im Rhein-Main-Gebiet? Und dann musste er sagen, ich muss Sie enttäuschen, es ist nicht der Buddhismus. So enttäuscht werden Sie da nicht sein. Ich auch nicht, meint er. Es ist auch nicht der Islam. Die Religion, die im Moment im Rhein-Main-Gebiet statistisch am meisten wächst, und das ist das eigentlich Erschütternde, das ist die selbstgebastelte. Die selbstgebastelte Religion. Es ist so eine Welle da oder irgendwie so eine Haltung, besonders unter jüngeren Leuten, dass man sich von überall was nimmt. Wie so eine religiöse Salatbar, ja. Also nehmen wir da noch was von und da noch was von. Ein bisschen esoterisches Dressing drüber. Und dann haben wir unser eigenes, ne? So die religiöse Salatbar, ne? Die selbstgebastelte Religion, die ist die, die zunimmt. Ich bin mir sicher, sie ist der Gnosis nicht sehr fern, ne? Die selbstgebastelte Religion. Und das sind alles in Anführungsstrichen Weisheiten und Erkenntnisse, die eigentlich keine sind. Wirklich Weisheit, wirklich Erkenntnis, wirklich Leben finden wir in Jesus. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Schöpfer und Erhalter. Er ist der, in den Gott die ganze Fülle hineingelegt hat. Er ist Gott. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und sie bleiben nicht verborgen, sie sind für alle da, die nach ihm suchen, die ehrlich Antwort haben wollen, die ehrlich das Leben kennenlernen wollen. In Jesus haben wir wirklich alles, was Gott uns für das Leben geben will. Gott der Vater hat ihn für den einzig Wichtigen für uns gemacht. Da ist nichts außerhalb von ihm, was irgendwie geistlich bedeutend wäre, wirklich nichts. Wir können nicht tiefer und auch nicht weitergebracht werden, als nur in ihm. Von ihm können wir immer mehr bekommen, da haben wir immer noch nicht genug. Und in ihn können wir immer, immer stärker hineinwachsen, ja, aber nicht außerhalb von ihm. Da ist nichts, nur in ihm ist alles. Er ist der Entscheidende. Also, das Wort, das wir haben, lesen täglich. Wie das alte Sonntagsschullied sagt, ne? Lies die Bibel, bet jeden Tag. Das Wort lesen. Nicht Bücher, nicht Auslegung. Das ist zweite und dritte Wahl. Kann man auch lesen, aber nicht vorrangig. Lass ihn selbst zu dir reden und mit ihm reden, beten. Mit ihm Gemeinschaft haben täglich. Das ist die gesunde Nahrung, die wir wirklich brauchen und die Gott uns wirklich geben will. Das, was wirklich wichtig für unser Leben ist. Bibel lesen, ja, für die Leute, die ihn nicht kennen, ihn nicht lieben, für die ist es ein Buch mit religiösen Erzählungen. Aber die, die ihn kennengelernt haben, für die ist es wahrhaft ein lebendiges Buch, weil er ihnen begegnet. Und er kann dir begegnen auf jeder einzelnen Seite, das sage ich dir doch. Auf jeder einzelnen Seite kann er dir begegnen. Und Gott begegnet dir, wenn du zu ihm kommst. Und er gibt dir das, was für dein Leben wichtig ist. Denn in Jesus hat er alles für uns. Alles haben wir in ihm. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns wirklich alles gegeben hast, was wirklich wichtig ist in deinem Sohn. Danke, dass du ihn in diese Welt hineingeschickt hast. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, bereitwillig, um dich selbst als Opfer zu geben, unsere Schuld zu bezahlen. Und in dir haben wir wirklich jetzt alles, was nötig ist. Danke, Herr, für das neue Leben, das du uns geschenkt hast. Und danke, Herr, dass du es aufbaust, dass dein Geist wirkt in uns, dass von dir immer mehr auch in unserem Wesen ist und immer weniger von dem alten, selbstsüchtigen Menschsein, sondern immer mehr von dir. Herr, und das soll auch unser Wunsch sein für das Alltagsleben, immer mehr von dir, denn du bist der Wichtige, du bist der Entscheidende. Danke für deine Liebe, Herr, und danke, dass wir lieben dürfen, dass wir dich wieder lieben dürfen und auch unsere Geschwister und unsere Freunde und die Menschen um uns herum lieben dürfen mit der Liebe, die du uns gegeben hast. Ich danke dir, Herr, für deine große Liebe, für alles, was du uns schenkst. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen.